ARD Sounds.
Ich bin aufgewacht und mir wurde dieser OP-Kittel gebracht und ich dachte mir so, oh Gott, also jetzt geht's wirklich los. Jetzt, das ist der Tag, der über eigentlich mein komplettes Leben entscheiden wird. Ich war nur so, okay, hoffentlich geht das gut, hoffentlich wache ich wieder auf und hoffentlich finden sie das einfach oder können sie halt einfach das bestätigen, was halt im Raum stand.
Das ist Sophia Petersen und ihre Geschichte beginnt mit Kreislaufproblemen und endet in einem OP-Saal. Die 15-Jährige liegt nicht im OP, weil klar ist, was sie hat, sondern weil genau das herausgefunden werden soll. Warum die Ärztinnen und Ärzte an ihrem Fall fast verzweifeln und was sie dann im OP finden, das erzählen wir euch jetzt. Und damit herzlich willkommen zu Abenteuer Diagnose, unserem Medizin-Krimi-Podcast in ARD Sounds. Ich bin Anke Christians, Medizinredakteurin beim NDR und ich führe euch durch die Geschichte. Und Sophias Geschichte recherchiert und mitgebracht hat heute mein Kollege Lukas Riegmann. Hallo Lukas.
Hallo Anke.
Lukas, wie bist du denn auf die Geschichte aufmerksam geworden?
Tatsächlich haben Sophia und ihre Mutter uns geschrieben per E-Mail. Und als ich ihr Schreiben gelesen habe, dachte ich, was für eine unglaubliche Geschichte und habe mich natürlich sofort bei ihnen gemeldet.
Bevor wir gleich medizinisch einsteigen, du hast die beiden dann ja auch getroffen und dich mit ihnen unterhalten. Was waren dabei so deine Eindrücke?
Sophia ist heute, also wir sind jetzt schon ein halbes Jahr nach dem Interview, 19 Jahre alt. Sie ist sehr sportlich, zielstrebig und vor allem sehr ehrgeizig. Also im Verlauf der Geschichte hat sie auch eine längere Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Und im Gespräch hatte ich so den Eindruck, dass sie sich mindestens genauso viele Gedanken wie um ihre Gesundheit um ihren Schulstoff gemacht hat, den sie verpassen könnte.
Kann ich verstehen. Ist ja irgendwie keine schöne Aussicht, irgendwann total hinterherzuhängen und dann ganz viel nacharbeiten zu müssen. Aber lass uns mal zum Startpunkt des Falls kommen.
Gerne. Also ich habe natürlich als erstes mal gefragt, wann ging denn die Symptome los? Wann ist das erste Mal etwas aufgefallen? Und wenn Sophia sich heute zurückerinnert, war das damals, als sie 13 war. Sophias Mutter Charlotte erinnert sich so an die Zeit.
Es fing an im Sommer 2020. Da hatte sie das erste Mal Schwindelgefühle.
Mhm. Schwindel ist bei Jugendlichen ja erstmal ein ziemlich unspezifisches Symptom und auch ein ziemlich häufiges. Gerade wenn Teenager so in so einem Wachstumsschub sind. Der Grund ist ganz einfach. Das Kreislaufsystem, das kann einfach nicht mit dem rasanten Wachstum Schritt halten. Und der Körper, der schafft es dann in bestimmten Situationen, zum Beispiel ganz typisch beim Aufstehen, nach langem Liegen oder Sitzen, nicht das Blut dann so schnell ins Gehirn zu bringen, wie es da benötigt wird. Und dann wird einem schwindelig und auch mal schwarz vor Augen. Vielleicht kennt ihr das ja auch noch. Das ist super unangenehm, aber nicht bedrohlich.
Ja, auch Familie Petersen ist zunächst nicht sonderlich beunruhigt. Aber als dann der Schwindel etwas Alltägliches wird, geht es dann zur Hausärztin Insa Schröder. Mit Insa Schröder konnte ich auch über den Fall sprechen. Und sie erinnert sich noch gut an den Moment, als sie das erste Mal von den Symptomen gehört hat.
Sophia hat sich im Juni bei uns vorgestellt. Es war ein heißer Sommer. Sophia ist sehr schlank gewesen, sehr jung, mit 13 Jahren. Und sie trank einfach auch nur ganz, ganz wenig, hatte sie dann gesagt. Und so kam es, dass wir eher davon ausgingen, dass sie im Grunde eine Kreislaufdysregulation hat.
Also genau das, was wir eben auch schon vermutet haben. Ne? Genau. Ärzte nennen das auch orthostatische Dysregulation. Und Sophia bringt gleich mehrere Risikofaktoren mit. Sie ist jung, sie ist schlank, weiblich. Das geht oft einher mit einem niedrigen Blutdruck. Und wenn man dazu dann noch zu wenig trinkt, ist auch weniger Blut im Kreislauf. Und dann kann der Körper nicht genug Druck aufbauen. Das Blut versackt in den Beinen und kommt nicht ins Gehirn. Und das kann sogar bis zu so kurzen Ohnmachtsanfällen führen. Die Hausärztin hat Sophia sicher empfohlen, mehr zu trinken.
Ja, und das hat Sophia auch versucht. Aber das hilft nicht. Und darum hat man dann noch versucht, mit homöopathischen Mitteln etwas zu erreichen. Aber an den Beschwerden ändert sich einfach nichts. Tatsächlich verschlimmern sich die Symptome im Laufe der Monate und Jahre sogar. Und wir machen hier einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2022. Sophia ist da mittlerweile in der 9. Klasse. Und die Symptome begleiten sie mittlerweile täglich. Und es ist nicht nur der Schwindel.
Es war immer so, wenn ich halt morgens aufgestanden bin, habe ich direkt gemerkt, okay, es waren irgendwie Kopfschmerzen da und okay, es ist auch irgendwie eine Art von Schwindel da. Und das war auch wirklich den ganzen Tag über, bis ich dann halt abends ins Bett gegangen bin.
Okay, wir sind gestartet mit einem Symptom, das sich ab und zu bemerkbar gemacht hat und das man bei einer 13-Jährigen im Sommer noch relativ plausibel mit Kreislauf erklären kann. Aber jetzt, 2 Jahre später, haben wir auf einmal ein tägliches Problem, da greift diese Erklärung nicht mehr so gut.
Ja, und sie merkt auch, dass die Symptome in zwei Situationen besonders schlimm werden. Einmal im Sportunterricht und zum anderen, wenn sie zum Beispiel eine schwierige Klassenarbeit schreibt, Präsentationen vor der Klasse halten muss oder wenn sie im Englischunterricht mal nicht auf die richtige Vokabel kommt.
Also eigentlich immer dann, wenn Sophia extremen Stress hat.
Genau.
Wie ihr ihn vielleicht aus eurer Schulzeit auch noch kennt. Bei mir war es immer der unangekündigte Topografietest in Erdkunde. Das hat bei mir dermaßen den Puls hochgetrieben.
Bei Sophia ist es tatsächlich so, dass es nicht nur der Puls ist, sondern manchmal ist es so schlimm, dass sie dann sogar Nasenbluten bekommt. Sie hat mir da von einer Situation nach einer Klassenarbeit erzählt. Ich glaube, es war bei ihr da ein Mathe-Test. Und dann ist sie sogar noch kurz ohnmächtig geworden. Und ich habe schon gesagt, Sophia ist sehr sportlich und als Sportlerin ist sie da eigentlich dran gewöhnt, immer Kontrolle über ihren Körper zu haben. Und diese Ohnmacht war für sie natürlich total erschreckend, weil sie auf einmal so einen Kontrollverlust über ihren Körper hatte.
Das verstehe ich gut. Und das kann ja in dem Alter auch mal ganz schnell Scham hervorrufen, wenn einem sowas vor der ganzen Klasse und vor allen Mitschülern passiert.
Es ist damals dann auch der Rettungswagen in die Schule gerufen worden und Sophia wurde dann ins Krankenhaus gebracht.
Und damit verändert sich jetzt die Spur. Schwindel allein hätte ja noch zu harmlosen jugendlichen Kreislaufstörungen gepasst. Aber Kopfschmerzen, diese Stresssituation als Auslöser, das Nasenbluten und dann sogar eine Ohnmacht, da muss man jetzt schon anders rangehen. Eine Frage wäre, was macht eigentlich ihr Blutdruck in dieser Situation?
Genau, und der wird natürlich auch im Krankenhaus untersucht und da fällt auf, dass Sophia tatsächlich zu hohen Blutdruck hat.
Also genau das Gegenteil dessen, was die Hausärztin 2 Jahre zuvor vermutet hat.
Genau. Jetzt ist Sophia aber mit damals 15 Jahren etwas jung für Bluthochdruck und wirklich nicht die typische Bluthochdruckpatientin.
Ja, sehr jung. Bluthochdruck bei einer 15-Jährigen, das ist ein Befund, bei dem man genau hinschauen muss. Bei Erwachsenen ist Bluthochdruck ja total häufig und hat in den allermeisten Fällen was mit dem Lebensstil zu tun, zum Beispiel Übergewicht, Rauchen, fehlende Bewegung. Bei Kindern und Jugendlichen denkt man schneller an sogenannte sekundäre Ursachen, also daran, dass eine andere Erkrankung dahinter steckt. Haben die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus damals schon in diese Richtung gesucht?
Ja, also laut Erzählung von Sophia und ihrer Mutter machen sich die Ärzte im Krankenhaus zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich über diesen Befund Sorgen und unternehmen auch erstmal wenig. Sie empfehlen ihr erstmal einen gesunden Lifestyle.
Ich habe das gelesen, diesen Abschlussbericht dann, und da stand dann als Therapie ja mehr Sport, gesünder Essen. Ich dachte mir, was soll ich noch machen? Also ich war total sportlich, ich habe geturnt, ich hab geritten, ich hatte mein eigenes Pferd, ich war jeden Tag im Reitstall. Das war, also da dachte ich mir echt so, das kann nicht sein.
Da hört man ihren Frust und ich kann sie auch verstehen. Das sind ja so die Standardempfehlungen bei zu hohem Blutdruck. Ne? Ja. Mehr Bewegung, ausgewogene Ernährung, Gewicht im Blick behalten. Und die sind in vielen Fällen total sinnvoll, aber bei einer 15-Jährigen mit Normalgewicht, ich sag mal, da könnte man sich schon fragen, ob da nicht noch mehr oder etwas anderes dahinter steckt.
Ja. Sophia versucht dann erstmal, so gut es geht, irgendwie einen normalen Alltag zu leben. Doch wenig später bekommt Charlotte Petersen, Sophias Mutter, erneut einen Anruf aus der Schule.
Das ist dann noch ein zweites Mal passiert innerhalb kürzester Zeit, dass sie wieder umgekippt ist in der Schule und wieder mit dem RTW weg musste und dann auch länger ohnmächtig war.
Dieses Mal ist es im Sportunterricht passiert und Sophia kommt wieder ins Krankenhaus. Mit dem RTW haben wir gerade gehört. Was dieses Mal anders ist, einige Mitschüler haben berichtet, dass Sophia in der Bewusstlosigkeit gezuckt hat. Und damit steht plötzlich eine neue Frage im Raum. War das nur, in Anführungsstrichen, eine Ohnmacht oder ein epileptischer Anfall?
Das ist ein wichtiger Unterschied. Zuckungen bedeuten jetzt nicht automatisch Epilepsie. Auch bei einer Ohnmacht kann das kurz zu so unkontrollierten Bewegungen kommen, weil das Gehirn vorübergehend zu wenig Sauerstoff bekommt. Trotzdem muss man Epilepsie in solchen Fällen natürlich abklären. Bei einem epileptischen Anfall kommt es im Gehirn zu plötzlichen elektrischen Entladungen von Nervenzellen. Und je nachdem, welche Hirnregion betroffen ist, kann das dann von außen ganz unterschiedlich aussehen. Manche Menschen starren nur kurz ins Leere, andere verlieren das Bewusstsein. Manche haben Zuckungen an Armen und Beinen. Und es gibt auch sogenannte Auren, also Vorzeichen eines Anfalls. Das können zum Beispiel ungewöhnliche Sinneseindrücke, Déjà-vus oder auch Schwindel sein. Aber Bei Sophia ist der Schwindel ja nicht nur ein ganz kurzes Warnsignal, er ist dauerhaft da.
Genau.
Und ihr Nasenbluten, das passt auch nicht typisch zu einer Epilepsie. Deshalb wäre das zwar eine Spur, die man prüfen muss, aber sie erklärt noch nicht alles.
Ja, so richtig passend und überzeugend ist diese Verdachtsdiagnose zu diesem Zeitpunkt nicht. Trotzdem wurde dann im Krankenhaus ein EEG geschrieben.
Das ist diese Untersuchung, wo kleine Elektroden am Kopf befestigt werden und die messen die elektrische Aktivität des Gehirns. Und bei Epilepsie würde man jetzt erwarten, dass sich typische stark veränderte Kurvenmuster zeigen.
Bei Sophia haben die Ärzte im EEG aber nichts Auffälliges gefunden. Also wird sie zurück zu ihrer Hausärztin Insa Schröder überwiesen.
In diesem Krankenhaus war Sophia neurologisch angebunden und die hatten nicht so richtig wahnsinnig viel Diagnostik gemacht. Sie hatten sie überwacht, hatten neurologisch geguckt. Dort kam aber kein weiterer Befund raus. Wir hatten den Auftrag dann bekommen, auch nach Sicht des Briefes ja Diagnostik zu machen. Ein Langzeitblutdruck musste bei ihr erfolgen.
Sie gibt Sophia also ein Gerät mit, das 24 Stunden lang regelmäßig ihren Blutdruck misst und aufzeichnet.
Das ist wichtig. Ne? Einzelne Blutdruckmessungen sind ja immer nur Momentaufnahmen. Eine 24-Stunden-Messung, die zeigt, wie verhält sich Sophias Blutdruck im Alltag, in der Schule, in Ruhe, nachts im Schlaf. Ist der nur in bestimmten Situationen erhöht oder ist das möglicherweise ein Dauerproblem? Also liegt der die ganze Zeit oberhalb der Norm?
Ja, und die Ergebnisse dieser Langzeitmessung schaut sich dann Insa Schröder beim nächsten Termin an.
Standardwerte bei einem jungen Mädchen, da würde man nicht höher als 120 erwarten, eher ja Richtung 100, 105 im oberen Wert, also systolisch sagen wir dazu. Bei Sophia kamen ganz andere Werte heraus. Sophia hatte Blutdruckwerte bis 175 im oberen Wert und 110 im unteren Wert. Der Langzeitblutdruck war auch nachts sehr stark erhöht bis 160 und ich war tatsächlich sehr überrascht und natürlich auch erschrocken.
Ja, jetzt ist es also amtlich, Sophia, 15 Jahre alt, hat Bluthochdruck.
Bluthochdruck ist, klar, wisst ihr alle, eine Volkskrankheit, trifft Schätzungen zufolge 30-35% aller Deutschen. Aber hier lohnt sich ein genauer Blick auf die Altersverteilung. Nur 3-5% aller Kinder und Jugendlichen haben Bluthochdruck. Und damit ist klar, Sophia ist ein ungewöhnlicher Fall. Und klar ist auch, die Ärzte müssen jetzt nach der genauen Ursache fahnden. Wir haben euch ja schon erzählt, dass bei Erwachsenen meistens neben dem Alter und Veranlagung der Lebensstil eine wichtige Rolle spielt. Das ist bei Jugendlichen wie Sophia anders. Bei ihnen ist Bluthochdruck in der Regel eine Begleiterscheinung einer anderen Krankheit.
Ja, und Hausärztin Insa Schröder ist sich sicher, dass genau das auch bei Sophia der Fall ist und hat tatsächlich einen konkreten Verdacht.
Mein erster Gedanke war, sie hat eine Nierenarterienstenose, also eine Verengung eines zuführenden Gefäßes an die Niere. Das wäre der Klassiker aus meiner Sicht gewesen.
Sie denkt also an eine Nierenerkrankung, denn die Nieren, die spielen eine super wichtige Rolle für die Blutdruckregulation. Wenn die Nieren merken, dass der Blutdruck zu niedrig ist, dann regeln sie sofort gegen, indem sie ein Hormon ausschütten, das nennt sich Renin. Und das setzt eine ganze Kaskade in Gang, das sogenannte Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem, für alle von euch, die es genau wissen wollen. Wie das funktioniert, die Details, die erspare ich euch. Das Endergebnis dieser Kaskade ist aber, dass die Blutgefäße sich verengen und der Körper mehr Salz und Wasser zurückhält. Und beides sorgt dann dafür, dass der Blutdruck wieder ansteigt.
Insa Schröder vermutet jetzt, dass genau dieser Regelkreis bei Sophia gestört ist durch eine Nierenarterienstenose. Wenn das Blutgefäß, das Blut zur Niere transportiert, zu eng ist, kommt nicht genug Blut bei der Niere an. Und das Organ glaubt daher die ganze Zeit, dass der Blutdruck zu niedrig ist und versucht gegenzusteuern.
Mit dieser Kaskade.
Was den Blutdruck erhöht, obwohl der eigentlich in Ordnung ist.
Also eine Art Fehlinterpretation der Nieren.
Genau, und um das abzuklären, ob das Sophias Problem ist, überweist die Ärztin sie nach Hamburg ans Uniklinikum, genauer gesagt ins Kinder-UKE.
Also die Kinderklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Das ist eine große Klinik mit viel Erfahrung, auch mit selteneren Erkrankungen bei Kindern.
Ganz genau. Und hier beschäftigt sich jetzt ein ganzes Ärzteteam aus verschiedenen Fachrichtungen, also Kinderärzte, Nephrologen und Kardiologen mit Sophias Fall. Mit dabei ist auch eine Medizinstudentin, Levke Peter. Da es auch für sie ein besonderer Fall war, habe ich sie interviewt.
Eigentlich war das ein Paradebeispiel für den Studentinnenunterricht, weil es war so, Kind mit Bluthochdruck ist ja Bluthochdruck insgesamt super häufig, bei Kindern eher nicht so häufig, gibt es aber auch. Und dann war das so, wir schreiben halt alle Ursachen auf, die so in Frage kommen und die häufigste ist halt, dass es irgendwas mit der Niere zu tun hat.
Das hat ja auch schon die Hausärztin vermutet. Und darum wird jetzt bei Sophia eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Und dabei schauen die Ärzte die Nieren und auch die Nierenarterien an und können dann auch beurteilen, ob es Engstellen oder eine Durchblutungsstörung gibt. Bei Sophia zeigt sich dabei kein Hinweis auf eine Verengung der Nierenarterie.
Okay, damit ist diese Diagnose, die Nierenarterienstenose, unwahrscheinlich. Das müssen wir ja auch sagen, wäre bei Abenteuerdiagnose auch sehr ungewöhnlich, wenn es gleich der erste Verdacht gewesen wäre.
Ja, ganz vom Tisch ist die Erkrankung noch nicht, aber dazu kommen wir dann erst später wieder. Als nächstes schauen sich die Ärzte das Herz genauer an. Auch hier kann die Ursache für den hohen Blutdruck liegen. Und dazu hören wir jetzt Stationsärztin Paula Steffens.
Wir haben zuerst einen Ultraschall gemacht und ein EKG, also uns den Herzrhythmus angeguckt. Und es gibt in seltenen Fällen mal Verengungen auch von der Aorta, also von der großen Hauptschlagader, die dann zu einem Bluthochdruck führen können.
Die Ärztin spricht hier von einer Aortenisthmusstenose. Dabei handelt es sich um eine Fehlbildung der großen Hauptschlagader nahe am Herzen. Wenn die an dieser Stelle verengt ist, kommt unten im Körper weniger Blut an, während oben, also im Kopf und in den Armen, der Blutdruck zu hoch ist. Das kann dann zum Beispiel zu Kopfschmerzen oder Nasenbluten führen, so wie bei Sophia. Also auch ein recht plausibler Verdacht.
Darum haben die Kinderkardiologen einen Herzultraschall gemacht und nach einer solchen Engstelle gesucht. Aber auch hier keine Auffälligkeit an der Aorta und auch Sophias Herz sieht gesund aus.
Also kann auch diese Verdachtsdiagnose schnell wieder gestrichen werden.
Genau.
Wenn Niere und Gefäße okay sind, dann bleibt ja noch eine dritte Möglichkeit. Vielleicht hat Sophia ein hormonelles Problem. Zum Beispiel kann eine Schilddrüsenüberfunktion den Blutdruck erhöhen. Und es gibt auch Tumore, die Hormone ausschütten und dadurch den Blutdruck ansteigen lassen.
Und auch dem Verdacht sind die Ärzte im UKE natürlich nachgegangen. Und zu diesem Themenfeld habe ich mit Chefärztin Anja Muntau gesprochen, die noch etwas genauer erklärt, wonach sie da in Sophias Blut gesucht haben.
Da sucht man nach Hormonen, die zu einer Blutdruckerhöhung führen können. Und da sind die Katecholamine ganz wichtig. Das sind die Hormone, die den Kreislauf antreiben. Und es gibt gutartige Tumore, zum Beispiel Pheochromozytome, die ungesteuert Katecholamine ausschütten und dadurch den Blutdruck erhöhen.
Aber auch im Blut lassen sich keine auffälligen Hormonwerte finden. Nichts, das in irgendeiner Weise darauf hindeuten könnte, warum Sophias Blutdruck erhöht ist. Und die Blutdruckwerte sind dann auch während der Zeit im Krankenhaus weiter angestiegen.
Okay, Lukas, ganz kleiner Recap. Bluthochdruck bei Kindern ist selten. Wenn er auftritt, dann meistens aufgrund von typischen Grunderkrankungen. Die hat Sophia aber offenbar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Ärzte eine ziemlich unbefriedigende Situation war, oder?
Total. Ich glaube, sie waren sogar tatsächlich ein bisschen frustriert. Anja Muntau hat mir im Interview gesagt, dass sie eigentlich so immer 1 bis 2 Kinder auf Station haben, die genau wegen dieser Fragestellung, also was löst den zu hohen Blutdruck aus, da sind. Und normalerweise finden sie auch schnell die Ursache und können dann auch die Therapie anleiten.
Apropos Therapie, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Hat Sophia denn zu dem Zeitpunkt schon Medikamente bekommen, um diesen hohen Druck zu senken? Schließlich geht es ja auch darum, Folgeschäden zu vermeiden.
Ja, richtig. Das war auch hier sehr wichtig, weil bei einer augenärztlichen Untersuchung bei Sophia schon erste Schäden an den feinen Blutgefäßen im Auge sichtbar waren.
Diese Gefäße, die reagieren besonders empfindlich auf dauerhaft erhöhten Blutdruck. Und so ein Befund ist schon ein Warnsignal.
Das hat den Ärzten vor allem gezeigt, dass Sophias Blutdruck wahrscheinlich schon länger besteht und dass dringend etwas getan werden muss, damit nicht noch irgendwann schwerere Schäden auftreten. Das hat natürlich auch Sophia ganz schön erschrocken.
Wo ich das erste Mal so mit diesen Folgeerkrankungen irgendwie konfrontiert worden bin, hatte man schon echt Angst und ist sich erstmal dann so bewusst geworden, okay, da kann echt was passieren im Körper durch diesen hohen Blutdruck.
Das heißt also, während weiter nach der Ursache gesucht wird, fangen dann die Ärzte auch an, Sophias Blutdruck mit Medikamenten zu senken. Denn die Werte sind einfach zu hoch und weiter abzuwarten ist eben auch keine Option, denn es sind ja diese ersten Schäden schon da. Doch, und auch hier zitiere ich Anja Muntau, das war leider nicht erfolgreich.
Man denkt ja immer, Tablette rein und alles gut, aber es kann tatsächlich mehrere Wochen dauern, bis Blutdruckmedikamente voll wirken und manchmal schlägt ein Präparat auch gar nicht an. Das macht Sophias Situation natürlich noch komplizierter. Also was macht man dann als Arzt, als Ärztin, wenn die üblichen Verdächtigen schon abgeklappert sind?
Die Ärzte fangen tatsächlich einfach nochmal von vorne an und gehen die ganze Liste der Verdächtigen erneut durch und ergänzen auch noch weitere seltene Verdachtsdiagnosen. Hier hilft dann auch der reiche Erfahrungsschatz, den die Ärzte am Kinder-UKE haben. Anja Mundhau zum Beispiel erinnert sich an einen anderen Fall, den sie in der Klinik erlebt hat.
Wir hatten erlebt, dass eine junge Patientin, 4 Jahre, auch mit einem sehr hohen Blutdruck zu uns in die Klinik kam. Da haben wir ungefähr das gleiche Programm abgespult. Und bei diesem kleinen Mädchen haben wir tatsächlich deutlich erhöhte Quecksilberkonzentrationen gefunden.
Okay, spannend. Eine Quecksilbervergiftung kann tatsächlich über verschiedene Mechanismen den Blutdruck erhöhen. Einige von euch denken jetzt vielleicht, oh, zerbrochenes Fieberthermometer, eingeatmete giftige Dämpfe. Davor wurden wir wahrscheinlich alle als Kinder gewarnt. Für Babys und Kleinkinder kann das tatsächlich sehr gefährlich sein. Bei Erwachsenen ist eine Vergiftung durch so ein zerbrochenes Thermometer eher unwahrscheinlich und macht eigentlich auch noch eine Reihe anderer Symptome. Insofern bin ich jetzt sehr gespannt, wie plausibel das in Sophias Fall war. Oder war das eher eine Sackgasse?
Es wurde untersucht, aber man muss natürlich erstmal auf die Ergebnisse warten. Und es ist auch nicht die einzige neue Idee, die die Ärzte zu diesem Zeitpunkt haben. Und dazu hören wir jetzt noch eine neue Stimme, nämlich Sophias Ärztin Valentina Vogelsang.
Es gibt seltene genetische Syndrome, die auch bei jungen Patienten Bluthochdruck verursachen können. Und deshalb haben wir auch in Rücksprache mit der Humangenetik vom UKE genetische Untersuchungen gemacht, um eben diese seltenen Syndrome, wie zum Beispiel das Liddle-Syndrom, auszuschließen.
Liddle-Syndrom, das ist eine sehr seltene Erbkrankheit. Dabei hält die Niere zu viel Salz im Körper fest. Und wo viel Salz ist, ist auch viel Wasser. Dadurch ist dann mehr Flüssigkeit in den Blutgefäßen unterwegs und der Blutdruck steigt.
Jetzt kommt der kleine Downer, denn beide Spuren führen ins Leere. Also bei der genetischen Untersuchung wurden keine Mutationen gefunden und es ist auch keine erhöhte Quecksilberbelastung feststellbar.
Ja, ich finde, das ist nicht nur ein kleiner Downer, sondern ein ganz schön großer auch. Was bleibt denn jetzt noch übrig?
Man muss es so deutlich sagen, die Ärzte sind zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Latein am Ende und das merkt natürlich auch Sophia.
Natürlich hatte man auch dann schon irgendwie echt Ängste. Also man dachte sich schon so, okay, was passiert eigentlich jetzt, wenn wir das nie wieder hinkriegen und du stirbst dann einfach irgendwann an irgendeiner Folgeerkrankung.
Und das sind definitiv Gedanken, die man jetzt in dem Alter mit 15 überhaupt nicht haben sollte.
Total. Was für sie natürlich auch ganz furchtbar war, ist, dass ihre Familie nicht immer bei ihr sein konnte. Das Kinder-UKE ist nicht gerade um die Ecke und Sophias Eltern mussten natürlich auch noch arbeiten und sich auch noch um ihre jüngere Schwester kümmern. Doch zum Glück hat sie während der Zeit im Krankenhaus Medizinstudentin Levke Peter an ihrer Seite und zwischen den beiden entsteht eine ganz besondere Verbindung.
Damals war ich 20 und Sophia war 15 und ich habe mich halt total in ihr gesehen. Also wir waren uns sehr ähnlich. Ich habe immer versucht, ihr Mut zu machen, weil ich daran auch wirklich glaube, dass das UKE, gerade das Kinder-UKE, einfach eine unfassbar gute Klinik ist, wo sich ganz, ganz viele Menschen unfassbar viel Mühe geben für ihre Patientinnen und dass sie auf jeden Fall am richtigen Ort ist, um das zu lösen.
Levke hat mir im Interview erzählt, dass sie nahezu jede freie Minute mit Sophia verbracht hat. Sie macht mit ihr ihre Mittagspause, geht mit ihr nach draußen, geht mal was einkaufen, so als Alternative zum Krankenhausessen. Mhm. Und sie hat als Studentin natürlich auch den Vorteil, dass sie nicht eine ganze Station voll mit Patienten versorgen muss und konnte sich so voll und ganz auf Sophia konzentrieren.
Mhm. Wir sprechen hier im Podcast natürlich immer ganz viel über medizinische Diagnostik, über die Untersuchungen, die Fahndung. Aber das, was du hier schilderst, das ist für die Erkrankten oft mindestens genauso wichtig, dass da jemand ist, der zuhört, der irgendwie auch emotional Halt gibt und der so den ganzen Menschen und nicht nur den Fall sieht.
Ja, und gleichzeitig war Levke natürlich auch aktiv an der Diagnosesuche beteiligt. Sie ist immer mit so einem kleinen Notizbuch unterwegs und dort notiert sie alles Mögliche. Verdachtsdiagnosen, Untersuchungsergebnisse und sie erfragt noch jedes kleine Detail aus Sophias Leben und hofft so vielleicht das entscheidende Puzzleteil zu finden, mit dem sich der Fall knacken lässt.
Dann stellt man halt schon auch komische Fragen. Also habt ihr euer Haus neu angestrichen? Wie alt sind eure Wasserleitungen? Was weißt du über, gab es irgendwie einen Umbau? Wo bist du hingereist? Wie waren eure Urlaube? Sophia wurde wohl mal von einem Eichhörnchen gebissen. Dann haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, was Eichhörnchen so übertragen können. Aber es hat sich glücklicherweise herausgestellt, dass das nicht die Ursache war.
Oh Mann, Eichhörnchenbiss als Spur, das hatten wir auch noch nicht im Podcast. Klingt ja auch erstmal total absurd. Aber genau so ist Diagnosesuche manchmal, ne? Wenn die normalen Erklärungen nicht greifen.
Ja, und ich habe das tatsächlich auch mal kurz recherchiert, weil es mich interessiert hat. Und Achtung, Eichhörnchen können ziemlich fiese Bakterien übertragen. Das hat aber nun wirklich nichts mit Bluthochdruck zu tun.
Es ist die nächste Sackgasse. Jetzt haben die Ärzte diverse Diagnosen, auch extrem seltene und abwegige, ausgeschlossen. Sophia hat auch schon Medikamente gegen den Bluthochdruck bekommen, aber du sagtest mit überschaubarer Wirkung.
Eigentlich, wenn man ehrlich ist, kaum Wirkung. Die Ärzte haben viel ausprobiert und nach den Leitlinien die Medikamente weiter gesteigert und weitere Präparate dazugenommen. Doch auch das hat nichts gebracht. Wie das für das Ärzteteam war, hat mir Assistenzärztin Paula Steffens erzählt.
Dass das erste Medikament nicht sofort einen Effekt hat, das überrascht einen nicht unbedingt. Aber als dann eben eine Kombination von mehreren Medikamenten auch nichts an dem Bluthochdruck getan hat, da waren wir dann schon etwas überrascht.
Es muss also irgendwie eine neue Strategie her. Wie sieht die aus?
Sophia ist mittlerweile seit 3 Wochen im Krankenhaus und hat dadurch auch ihre Abschlussfahrt in der Schule zum Beispiel verpasst. Und allen ist klar, dass das keine Dauerlösung sein kann, hier die ganze Zeit im Krankenhaus zu liegen. Und die Ärzte beschließen, sie erst einmal nach Hause zu entlassen. Sie haben die Hoffnung, dass die Medikamente zu Hause vielleicht sogar besser wirken.
Klingt erstmal total komisch. Der Gedanke dahinter ist vermutlich, Krankenhaus bedeutet ja auch Stress. Und Stress kann den Blutdruck zusätzlich hochtreiben.
Genau. Der Deal ist, Sophia soll zu Hause regelmäßig den Blutdruck messen und zum Check in die Klinikambulanz kommen. Etwas, worüber Sophia sich sicherlich gefreut hat, weil wer will schon so lange im Krankenhaus liegen? Und irgendwann war dann auch Weihnachten vor der Tür. Und leider wird dann zu Hause aber auch schnell deutlich, dass die Medikamente da auch nicht besser wirken. Also Sophias Mutter Charlotte hat mir ihre Erinnerung so geschildert.
Und dann haben wir Weihnachten zu Hause verbracht und dann waren wir zwischen den Tagen zu Hause und dann, wir hatten ja mittlerweile so ein eigenes Bluthochdruckmessgerät und dann kam sie irgendwann runter und ich war so erschrocken, also wir waren bei über 200 dann, ne? Und ich gesagt, nee, ich sag, das geht nicht. Dann habe ich bei Frau Dr. Schröder angerufen, die hatten Dienst zwischen den Tagen. Ich sag, ich brauche ganz dringend einen 24-Stunden- Bluthochdruckmessung. Ich sag, ich kann das hier zu Hause nicht mehr handeln.
Da kann ich Sie sehr gut verstehen. Über 200, das ist ein Wert, den man immer ernst nehmen sollte. Denn bei so hohen Werten, da kann es zu einer gefährlichen Blutdruckkrise kommen. Wenn ihr also mal solche Werte habt und dazu Symptome wie starke Kopfschmerzen, Sehstörungen oder Brustschmerz, sofort zum Arzt ärztliche Hilfe suchen. So wie Sophias Mutter das ja auch gemacht hat.
Ja, und Hausärztin Insa Schröder fackelt dann auch nicht lang, veranlasst wieder eine 24-Stunden-Messung. Und die Ergebnisse sind wirklich alarmierend. Insa Schröder erinnert sich so.
Im Dezember stellte sich Sophia nochmal vor, hatte immer noch sehr starke Kopfschmerzen. Wir haben nochmal einen Langzeitblutdruck veranlasst, auch auf den Wunsch des OKEs. Und dort stellte sich der Blutdruck dann mit über 180 noch weiter erhöht dar.
Und das, obwohl Sophia zu dem Zeitpunkt ja schon mehrere Blutdrucksenker genommen hat.
Ja, und dazu kommt auch noch, dass die Blutdruckkurve auch zeigt, dass der Blutdruck auch nachts deutlich zu hoch ist.
Und das ist ein wichtiger Punkt, denn normalerweise macht der Blutdruck nachts so eine Art Pause, ne? Der sinkt ab, der Körper fährt runter. Wenn der Blutdruck aber auch nachts hoch bleibt, dann ist das ein Alarmzeichen. Dann stehen die Gefäße praktisch rund um die Uhr unter Druck.
Deshalb ist auch der Hausärztin in dem Moment absolut klar, es besteht dringender Handlungsbedarf.
Dieser Dauerdruck, der belastet nicht nur die Gefäße, sondern der macht dann langfristig auch Organen wie dem Herz, den Nieren oder den Augen zu schaffen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Langfristig drohen dann Schäden an den Organen. Und in ganz extremen Fällen kann ein akuter Blutdruckanstieg auch mal dazu führen, dass ein Blutgefäß im Gehirn einreißt.
Und das ist dann ja wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Die Hausärztin schickt Sophia daher schnell zurück in die Klinik, also ins Kinder-UKE. Und hier beginnt die Spurensuche dann wieder von vorne. Und auch die Blutdruckmedikamente werden noch weiter gesteigert. Und das war selbst für die erfahrene Kinderärztin Anja Mundhau im negativen Sinne etwas Besonderes.
Am Ende hatten wir 7 verschiedene Medikamente, wovon mehrere über die Vene. Und all diese Medikamente haben keine Wirkung erzielt. Und das hatte ich in 35 Jahren noch nicht gesehen.
Lukas, ich finde, das schreit so langsam danach, dass Sophia eine Krankheit hat, die so selten ist, dass selbst die Spezialistin im UKE sie nicht kennt. Mhm. Wenn du sagst, die Spurensuche ging von vorne los, wurde dann einfach alles nochmal wiederholt oder gab es auch einen neuen Ansatz?
Anja Muntau und ihr Team haben sich alles noch einmal angeschaut. Also sie sind wirklich alles nochmal durchgegangen und sind dann nochmal einen Schritt weiter gegangen, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen. Zum Beispiel haben sich die Ärzte noch einmal die Nierengefäße vorgenommen.
Ihr erinnert euch, der erste Verdacht im UKE war, dass Sophia eine Verengung der Nierenarterie, eine Nierenarterienstenose hat. Wenn die Arterie zu eng ist, hat die Niere den Eindruck, dass der Blutdruck zu niedrig ist und regelt gegen, erhöht also den Blutdruck.
Genau, zuvor hatten die Ärzte im Ultraschall und auch bei einem MRT keine Auffälligkeiten an Sophias Niere gesehen. Nun folgt aber noch eine Katheteruntersuchung, um wirklich ganz sicher zu sein, dass da nichts übersehen wurde.
Der ultimative Goldstandard ist dann tatsächlich über einen Katheter Kontrastmittel in die Gefäße zu applizieren und dann direkt diese Nierenarterien darzustellen. Und auch das haben wir irgendwann in unserer Verzweiflung bei Sophia gemacht. Und auch das hat einen normalen Befund ergeben. Mehr kann man nicht machen.
Und das ist so ein klassischer Abenteuerdiagnosemoment. Die naheliegenden und auch die nicht so naheliegenden Spuren sind alle abgearbeitet. Nierenarterie ausgeschlossen. Herz und Aorta ohne Befund. Hormonelle Ursachen ausgeschlossen. Vergiftungen, genetische Ursachen. Selbst super ungewöhnliche Ideen, alles ohne Treffer. Ja, die unbequeme Frage, was jetzt?
Genau, und an diesem Punkt kam dann für Anja Muntau eine Diagnose ins Spiel, die eigentlich niemand gerne stellt.
Wenn diese ganzen sekundären Hypertonien ausgeschlossen sind, also andere Grunderkrankung macht hohen Blutdruck, dann landet man tatsächlich bei der nicht so beliebten Diagnose essentielle Hypertonie. Das heißt, der Blutdruck ist hoch, aber es gibt keine organische Ursache. Und da hat sie sehr geweint und hat gesagt, das halte ich nicht mehr aus. Und es kann doch nicht sein, dass man diese Ursache nicht findet. Und da waren wir dann so langsam auf dem Weg dahin, dass sie sagte, so kann ich nicht leben. Ich kann nicht nach Hause gehen. Ich kann nicht in die Schule gehen. Wo bleibt mein Leben? Wo soll das hingehen? Das kann doch einfach nicht sein, dass ihr dieses Problem nicht löst. Am nächsten Tag hatte sie eine ganz schlimme Krise und das hat dann so langsam die Dinge ins Rollen gebracht.
Oh Mann, ich kann mir kaum vorstellen, wie verzweifelt Sophia in dieser Situation gewesen sein muss. Und wenn Anja Muntau hier jetzt sagt, am nächsten Tag hatte sie eine schlimme Krise, was genau ist da passiert, Lukas?
Sophia liegt im Krankenhausbett und merkt, dass es ihr plötzlich schlechter geht. Der Schwindel wird schlimmer. Sie bekommt Nasenbluten und schaut dann auf den Monitor neben sich und sieht dann da, dass ihr Blutdruck wieder in die Höhe schnellt. Also klingelt sie schnell um Hilfe. An dem Tag hat dann Paula Steffens gerade Dienst. Sie kommt ins Zimmer und merkt sofort, dass die Situation gefährlich wird. Sie erinnert sich noch sehr gut an diesen Moment.
Wir haben dann versucht, ihr zwei verschiedene Notfallmedikamente zu geben, die eben sehr schnell wirken und den Blutdruck eigentlich auch schnell zumindest ein bisschen senken sollen. Die haben beide nicht geholfen, das heißt, es hatte keinen Effekt in dem Moment.
Sophia verliert dann sogar das Bewusstsein. Ich meine, sie hat dann sogar auch noch mal kurz wieder gekrampft. Und die Ärzte sind extrem besorgt und fürchten, dass nun der Fall der Fälle eingetroffen ist.
Dann denkt man medizinisch sofort, ist jetzt im Gehirn etwas passiert. Ja. Bei so einer Blutdruckkrise, da können neurologische Komplikationen auftreten. Von einer Hirnblutung, darüber haben wir ja schon kurz gesprochen, bis hin zu Schwellungen im Gehirn. Also muss man schnell nachsehen. Ne? Gibt es Schäden? Gibt es irgendwie eine akute Gefahr?
Sophia wird also untersucht. Es wird ein MRT vom Kopf gemacht. Und dabei sieht man, es ist kein Gefäß geplatzt und das Gehirn ist auch nicht geschwollen. Es werden dann weitere Notfallmedikamente gegeben und damit lässt sich dann der Blutdruck Gott sei Dank ein Stück wenigstens sinken.
Das ist schon mal eine gute Nachricht. Die Krise, die akute, ist abgewendet. Gleichzeitig hat Anja Muntau eben auch gesagt, diese Krise hat die Dinge ins Rollen gebracht. Wie denn?
Im MRT ist etwas anderes Überraschendes aufgefallen. Stell dir die Situation so vor. Anja Muntau sitzt nach dem Zwischenfall in ihrem Büro und liest sich den Untersuchungsbefund durch. Es gibt da immer zu den Bildern noch eine schriftliche Auswertung und in dem Text stolpert sie über einen Satz.
Und da stand, bis auf Elongation und Torquierung der Pica unauffälliger Befund. Was bitte ist eine Pica? keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, Levke, bitte recherchieren Sie doch mal, was die Pika ist und ob das irgendeinen Zusammenhang mit erhöhtem Blutdruck hat.
Das finde ich jetzt mal super ehrlich und sehr sympathisch, ja, dass sie zugeben kann. Ne? Auch so eine erfahrene Ärztin wie Anja Muntau kann einfach nicht alles wissen und kennen. Hier geht's offenbar um Gehirnanatomie und irgendeine anatomische Besonderheit. Und nach allem, was du über Levke erzählt hast, ich denke da an ihr kleines Notizbuch, in dem sie alle Details zu Sophias Fall notiert hat, fängt die bestimmt sofort an zu graben.
Klar, also sie macht sich gleich auf die Suche und recherchiert. Erstens, was ist die Pika? Und zweitens, steht die Pika in irgendeinem Zusammenhang zum Blutdruck? Und bei Levke klingelt auch irgendwas im Hinterkopf. Sie hat diesen Begriff tatsächlich bei ihrer Recherche schon einmal gelesen, hat sich aber zunächst nichts dabei gedacht.
Also in meiner Erinnerung bin ich zufällig darüber gestolpert bei so super seltenen Ursachen. Ja, okay. gut zu wissen, merke ich mir für irgendeine merkwürdige Prüfungsfrage, aber hat eigentlich keine echte Relevanz. Es stand mit im Büchlein, also es war schon am ersten Aufenthalt, dass ich quasi darüber gestolpert war, aber es war eigentlich zu dem Zeitpunkt keine echte Theorie, weil halt spezifische Bildgebung auch gefehlt hat und weil quasi es auch noch zu viele andere Sachen gab, die ehrlich gesagt einfach wahrscheinlicher waren.
Ja, trotzdem beeindruckt mich das jetzt total. Da hat sie ja super gründlich gearbeitet mit ihren ersten Recherchen. Offenbar ist diese Krankheit ja so selten, dass die Spezialisten im UKE sie gar nicht auf dem Zettel hatten.
Aber das ändert sich jetzt. Am nächsten Tag präsentiert Levke Anja Muntau die Antwort auf ihre Frage, was ist die Pika?
Ich habe natürlich auch recherchiert, weil mir der Begriff vorher auch noch nie begegnet ist. Pika steht für Posterior Inferior Cerebellar Artery, also deutsch übersetzt hintere untere Kleinhirnarterie. Das ist ein Gefäß, das Teile des Kleinhirns und angrenzende Bereiche im Hirnstamm versorgt. Also ein kleines Gefäß mit ziemlich wichtiger Nachbarschaft.
Ja, und im MRT ist bei Sophia eine Veränderung an diesem Gefäß aufgefallen. Eine Elongation und Torquierung.
Und das bedeutet übersetzt, dass die Kleinhirnarterie bei ihr verlängert und verdreht ist. Das Gefäß macht so eine Art Schlinge. So etwas kann einfach eine anatomische Variante sein. Gefäße sehen ja nicht bei jedem Menschen gleich aus. Die spannende Frage ist jetzt, kann das Einfluss auf den Blutdruck haben?
Und genau zu dieser Frage hat Levke bei ihrer Recherche einen interessanten Fachartikel gefunden.
Das erste Mal in einer österreichischen Fachzeitschrift unter einem Artikel zu einem Fall von einem nicht behandelbaren Bluthochdruck bei einer Schwangeren. Da kam zum ersten Mal ein Syndrom, was ich auch nie vorher gehört hatte, was eine der seltensten Ursachen sein kann für quasi Bluthochdruck, der eben therapierefraktär ist, also der nicht gut zu behandeln ist.
Und jetzt wird's medizinisch mega spannend. Die Idee ist nämlich, wenn diese Pika, dieses Gefäß, ungünstig verläuft und so eine Art Schlinge wirft, dann kann das ein Areal im Hirnstamm touchieren oder beeinflussen, das an der Blutdruckregulation beteiligt ist. Also ganz vereinfacht gesagt, der Körper bekommt dann möglicherweise ständig das Signal, den Blutdruck hochzufahren.
Anja Muntau ruft daraufhin das gesamte Team zusammen, um über diesen Verdacht zu sprechen. Denn sie ist überzeugt, dass sie auf der richtigen Spur sind.
Und da habe ich gedacht, das ist es. Also wir haben alles gemacht, was denkbar ist. Wir haben einen Verlauf, den wir so nicht kennen, der so ausgeprägt ist, wie ich das noch nie gesehen habe. Und wir sehen einen anatomischen Befund, nämlich ein verlängertes und geschlängeltes Gefäß, also eine verlängerte, geschlängelte Kleinhirnarterie. Und die Literatur sagt uns, ja, da kann es zu einem Syndrom kommen und das ist typischerweise mit hohem Blutdruck assoziiert. Also da sagt mir einfach meine Lebenserfahrung, die Wahrscheinlichkeit, dass es das ist, ist sehr hoch.
Doch im Team ist man sich unsicher. Also zum einen ist die Diagnose etwas Neues, Unbekanntes und es ist halt super, super selten.
Und genau da steckt ja so ein Grundproblem bei diesen seltenen Diagnosen. In der Medizin gibt es diesen Satz, wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras. Also erst die häufigen Ursachen abklären, nicht sofort das Exotischste vermuten. Aber hier ist jetzt irgendwie der Punkt erreicht, an dem sind alle Pferde weg und eigentlich auch alle Zebras. Und jetzt steht, ich sag jetzt mal, eine Giraffe mitten im Raum. Kann Anja Munter ihr Team denn von ihrem Verdacht überzeugen?
Ja, die interessiert jetzt vor allem natürlich, wie kann man diese Diagnose sichern? Die Antwort liefert Levke. Es gibt keinen Bluttest. Und auch die MRT-Bilder von Sophias Gehirn liefern zwar einen starken Hinweis, reichen aber nicht aus. Um den Verdacht zu bestätigen, ist eine Hirn-OP nötig. Man müsste vor Ort nachschauen, ob wirklich ein Kontakt zwischen Pika und Nerven bzw. dem Hirnstamm besteht und diesen Gefäß-Nervkontakt dann abpolstern. Wenn dann der Blutdruck sinkt, ist die Diagnose gesichert.
Ich kann total verstehen, dass das Team in der Situation auch bremst. Wir reden ja hier nicht über irgendeinen kleinen Eingriff, sondern über eine Operation im Bereich von Hirnstamm und Hirnnerven, also in einer Region, die für lebenswichtige Funktionen zuständig ist, wie die Atmung oder den Herzschlag.
Richtig, und deshalb lässt Anja Muntau ihre Oberärzte Kontakt zu einer weiteren Fachabteilung aufnehmen.
Dann habe ich gedacht, na dann. Brauchen wir jetzt die Neurochirurgen? Fragt sie, kennt ihr das? Und zweitens, können wir das operieren? Und dann haben meine Oberärzte gesagt, nein, nein, nein. Die Neurochirurgen haben gesagt, nein, das ist irgendeine Rarität. Nein, das besteht überhaupt keine Chance, dass das irgendwas bringt. Das können wir vergessen. War irgendwie eine Sackgasse. Und da habe ich gesagt, nee. Die Erfahrung habe ich einfach. Ich habe diesen Instinkt. Ich verstehe nichts von der Kleinhirnarterie. Ich verstehe so gut wie nichts von hohem Blutdruck. Aber ich kann Zusammenhänge erkennen. Und wenn man lange genug dabei ist, dann hat man einen Instinkt dafür, ob das stimmt oder nicht.
Auch das ist ein total spannender Punkt. Instinkt klingt in der Medizin ja irgendwie erstmal fehl am Platz.
Ja.
Also ich würde von meinem Arzt jetzt nicht hören wollen, ich habe da so ein Bauchgefühl, wenn es um eine überlebenswichtige Entscheidung geht. Da will man sich ja auf Fakten verlassen. Aber ich finde, genau das macht Anja Muntau auch. Sie setzt alles zusammen, was sie über Sophias Fall weiß. Diesen extremen Verlauf, keine andere Ursache, dieses auffällige Gefäß, eine passende Schilderung in der Literatur. Und daraus entsteht dann ihre Überzeugung.
Ja, so kann man das gut zusammenfassen. Sie führt dann auch Gespräche mit dem Chefarzt der Neurochirurgie und holt dann immer mehr Leute mit ins Boot, bis schließlich die Theorie und die mögliche Behandlungsoption, also die OP, der Familie präsentiert werden. Dieses Gespräch war natürlich auch für Sophia und ihre Eltern keine leichte Situation. Dazu habe ich mit ihrer Mutter Charlotte gesprochen, denn sie müssen am Ende ihr Einverständnis geben für diesen Eingriff.
Haben wir uns hingesetzt und haben das besprochen. War aber auch ganz klar die Aussage, es kann das sein, es muss es aber nicht. Also die OP kann erfolgreich sein, aber es kann auch sein, dass wir da nichts finden. Und da mussten wir uns dann entscheiden.
Das stelle ich mir ungeheuer schwierig vor. Wie hat denn Sophia selbst über diesen Eingriff gedacht?
Also ich kann es dann ja nur aus der Sicht von heute einordnen. Und da war sie wirklich bemerkenswert ruhig und sachlich, als sie über diese Entscheidung gesprochen hat. Ihr war damals absolut klar, dass man diese Entscheidung nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Aber es ging ihr zu dem Zeitpunkt wirklich so, so schlecht. Also immer Schwindel, Kopfweh, Nasenbluten, Nebenwirkungen auch dieser Medikamente. Sie ist ans Bett gefesselt.
Mir wurde halt gesagt, so, es kann zu Hirnblutungen kommen, zu Unerwarteten während der OP. Es kann auch zu Beeinträchtigungen nach der OP kommen. Also es kann halt vor allem sein, dass ich irgendwie nicht mehr schlucken kann, dass ich Schluckbeschwerden habe, weil das halt irgendwie typisch für die Region ist. Ja, aber im Endeffekt kann es halt auch sein, dass man so eine OP halt, dass ich das halt nicht überlebe. Je länger diese Diskussion war, desto mehr wurde mir das auch bewusst, dass es auch wirklich Ärzte gibt, die dem kritisch sind. Und ich habe dann aber auch gesagt, bitte, eigentlich im Endeffekt. Ich habe gesagt, lass uns das versuchen. Ich hab keine andere Wahl. Bitte, lass uns das machen. Und das war, glaube ich, denke ich mal, dann der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, wenn die Patientin das will, dann machen wir das.
So eine Klarheit zu haben mit 15, das ist wirklich, finde ich, stark und beeindruckend. Man könnte vielleicht auch sagen, an dieser Stelle dreht sich etwas um. Über Monate hatte Sophia keine echte Kontrolle darüber, was mit ihr passiert. Und diese merkwürdige, rätselhafte Krankheit hatte sie im Griff. Und eigentlich haben vor allem die Ärzte und Ärztinnen entschieden, wie es weitergeht. Und jetzt hat sie selber das Heft wieder in der Hand und kann irgendwie für sich entscheiden und sagen, ich will, dass ihr mich operiert. Wie ist denn der Tag der OP abgelaufen?
Sophia war natürlich sehr aufgeregt, das hat sie mir verraten. Und sie hat mir im Interview erzählt, dass ihr vollkommen klar war, dass dieser Tag jetzt über ihr ganzes Leben entscheiden wird. Und natürlich gingen ihr auch Gedanken durch den Kopf, wie hoffentlich geht das gut, hoffentlich wache ich wieder auf, gesund wieder auf.
Ihr erinnert euch sicher, das hat uns Sophia ganz zu Beginn des Podcasts erzählt.
Und dann muss sich Sophia von ihrer Familie verabschieden und es geht los. Also sie wird in den OP gebracht. Sophias Mutter Charlotte muss dann draußen warten und hofft, dass irgendwann die gute Nachricht kommt. Aber zum Glück hat Sophia während der OP auch vertraute Gesichter um sich. Auf ihren Wunsch wurde sie dann von Anja Munter und auch Levke begleitet.
Ich war super aufgeregt. Es war jetzt nicht mein erstes Mal im OP, aber mein erstes Mal in der Neuro-OP tatsächlich. Und ich war erstmal total dankbar, auch dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sophia mich dabei haben wollte.
Den Eingriff hat dann Neurochirurg Lasse Dürsen vorgenommen. Er ist ein erfahrener Neurochirurg am UKE und hat sich dann langsam und vorsichtig bis zur Pika vorgearbeitet.
Medizinisch nennt man das, was die Ärzte vorhaben, eine mikrovaskuläre Dekompression. Also man geht operativ an die Stelle, an der das geschlängelte Gefäß und die Nerven oder der Hirnstamm zu eng beieinander liegen und bringt einen kleinen Abstandshalter dazwischen. Bei Sophia war ja erstmal die Frage aller Fragen, touchiert dieses Gefäß wirklich diesen sensiblen Bereich?
Lasse Dürsen sagte mir, dass man tatsächlich gesehen hat, wie die Pika auf zwei Hirnnerven gedrückt hat. Und zwar zwei Hirnnerven, die Informationen zum Blutdruck ans Stammhirn weiterleiten.
Und das Stammhirn, das reguliert den Blutdruck. Das würde also sehr gut zu Anja Munthaus Überzeugung passen.
Darum hat der Neurochirurg dann begonnen, diesen Kontakt abzupuffern. Und was er da genau gemacht hat, erklärt er am besten selbst.
Dann wurde im Prinzip zur Abpolsterung zwischen das Blutgefäß und diese Nerven ein kleines Schwämmchen Teflon gelegt. Die sehen so ein bisschen aus wie ein Wimpel, also dreieckig. Da haben die Form eines Wimpels und werden in aller Regel nicht noch mal extra befestigt. Man kann die noch mit einer Art Klebstoff befestigen. Wenn sie wirklich nicht richtig halten sollten, musste in diesem Fall aber nicht gemacht werden.
Ich habe gedacht, das ist Voodoo. Wieso sollen die da liegen bleiben? Also machen wir die irgendwie fest? Nee. Ich fand das sehr faszinierend, sehr tolle Bilder. Aber mir fehlte auch ein bisschen der Glaube, dass das funktionieren kann.
Klar, ne? Nach so einer monatelangen Suche soll dann so ein winziges Teflonpolster zwischen Gefäß und Nerv die Lösung sein. Klingt fast absurd simpel.
Ja, oder wie Anja Munthaus zu mir sagte, manchmal ist Medizin sehr trivial. Es ist am Ende einfach ein kleiner Abstandshalter.
Kommen wir zur Gretchenfrage, Lukas. Die Hoffnung der Ärzte war, dass Sophias Blutdruck nach diesem Eingriff sinkt. Damit wäre dann auch die Diagnose bewiesen. Hat das wirklich geklappt?
Also die OP verlief erst einmal ohne Komplikationen. Sophia wacht nach der OP dann wie geplant auf. Und sie hat mir erzählt, dass sie zuerst einmal gecheckt hat, ob sie noch alles bewegen kann. Und hat dann ihren Blick zum Überwachungsmonitor gerichtet. Und der zeigte einen deutlich niedrigeren Blutdruck.
Ich dachte mir so, das kann nicht sein. Das hat jetzt nicht wirklich geklappt. Also ich war noch so in Schock. Und ja, dann war Frau Munthaus ja auch da und meinte so, hat geklappt. Ich war so glücklich. Ich erinnere mich da noch ganz genau daran. Das war wirklich so mit einer der schönsten Momente in meinem Leben.
Oh. Ja, und damit steht da nun auch endlich die Diagnose. Die Ursache für Sophias hohen Blutdruck ist ein Nervenkompressionssyndrom, auch Pika-Loop-Syndrom genannt.
Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Bei Sophia verläuft dieses Blutgefäß im Gehirn, die Pika, ungewöhnlich geschlängelt und liegt an einer Stelle, an der sie offenbar Druck auf Strukturen ausübt, die für die Blutdruckregulation wichtig sind.
Genau.
Und dieser Druck, diese Reizung bringt die Blutdrucksteuerung aus dem Gleichgewicht. Der Körper fährt den Blutdruck massiv hoch. Und weil die Ursache mechanisch ist, konnten diese blutdrucksenkenden Medikamente nicht richtig greifen. Und weil ihr uns ja häufig und auch zu Recht fragt, wie selten sind diese Krankheiten, über die wir hier im Podcast sprechen? Beim Pika-Loop-Syndrom kann man das gar nicht genau sagen. Klar ist, es ist extrem selten. Es existieren einzelne Fallberichte in der wissenschaftlichen Literatur. Mehr nicht. Dementsprechend weiß man auch längst noch nicht alles über das Syndrom. Aber zurück zu Sophia, Lukas.
Am Tag nach der OP kam Anja Mundtau wieder in die Klinik und wollte natürlich sofort wissen, wie geht es Sophia nach der Nacht? Was macht der Blutdruck? Und wie sieht es vor allem mit den Medikamenten aus?
Dann Samstagmorgen, Visite, ich ras die Treppen hoch, die erste Oberärztin, die mir sagt, und was mit Sophia? Ja, den normalen Blutdruck. Und sage ich, und wie viele was haben wir an Medikamenten? Sagt sie, wir können keine Medikamente geben. Dann würde sie in den Keller gehen. Die ist medikamentenfrei und hat 120/80. 10 Tage später haben wir sie entlassen.
Wow, von 7 Medikamenten auf 0 und ja. Das über Nacht. Wirklich unglaublich. Ne? Das Entscheidende ist jetzt natürlich, dass der Blutdruck auch stabil bleibt.
Das ist er. Und damit waren dann auch Sophias Symptome verschwunden. Schwindel weg, Kopfschmerzen weg, kein Nasenbluten mehr.
Dann habe ich wieder mein ganz normales Leben zurückbekommen. Keine Medikamente mehr, kaum noch Arztbesuche, keine Sorgen mehr in meinem Kopf. Man war einfach wieder komplett frei und konnte wieder komplett seine Jugend genießen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Das war wirklich mit das Schönste, was mir je passiert ist.
Und übrigens, Sophia steuert jetzt aufs Abitur zu und möchte danach dann auch Ärztin werden.
Okay, also sie hat also auch den Schulstoff gut aufgeholt offenbar. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall mit ihr und drücke ganz doll die Daumen fürs Abi. Hoffe, dass sie das ausgiebig feiert. Und wer weiß, ne, wenn es bei dem Berufswunsch bleibt, vielleicht hören wir sie ja eines Tages wieder in einer anderen Rolle bei Abenteuerdiagnose.
Genau.
Danke dir auf jeden Fall, Lukas, dass du uns diesen sehr, sehr spannenden Fall mitgebracht hast.
Gerne.
Wenn ihr noch Fragen habt zu Sophias Geschichte, dann schreibt gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Mail an abenteuer-diagnose@ndr.de. An die Mail könnt ihr uns übrigens auch schreiben, wenn ihr selbst einen ähnlichen Diagnosekrimi wie Sophia erlebt habt und uns davon erzählen wollt.
Und wir freuen uns natürlich auch immer über Lob und Kritik.
Und noch mehr spannende Gesundheitsinfo bekommt ihr im Podcast Frag dich fit. Unser Podcast-Tipp diese Woche. Darin sprechen Doc Esser und Johanna über Fitness, Gesundheit und alles, was uns im Alltag gut tut. Von Bewegung über Ernährung bis zur mentalen Gesundheit. Und zwar ganz locker und alltagstauglich. Denn gesund leben zwischen Job, Familie, Haushalt und dem berühmten inneren Schweinehund, das ist manchmal gar nicht so einfach. Auch eure Fragen aus der Community spielen eine Rolle. Doc Esser beantwortet sie direkt im Podcast. Frag dich fit gibt's jeden zweiten Freitag in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Hört gerne rein, vielleicht ist es genau der kleine Stups, den euer Schweinehund gerade braucht. Wonach ist denn deinem Schweinehund heute noch, Lukas?
Dem Sofa.
Ja, da kann er ja auch mal gut aufgehoben sein und es sich gemütlich machen.